Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ach, wunderbar. Hallo?
Hört man mich, ja?
Okay. Ah, jetzt. Wunderbar. Hallo. Ich lese heute aus meinem Buch. Dazu will ich euch als allererstes erstmal ein bisschen was über die Protagonisten erzählen. Und das mache ich am besten lesend. Als erstes Luma. Menschen hatten Luma schon immer Angst gemacht. Ihre eigenartigen Blicke, das Getuschel, das heimliche Fingerzeigen, all das war sie gewöhnt. Auch die Gäste des Clubs tuschelten. Auch sie reckten sich die Hälse nach Luma. Aber diese Leute hier sahen nicht aus wie andere Menschen. Vielleicht lag es nur an den roten und grün zuckenden Lichtblitzen, am schweren Geruch von Schweiß, Alkohol, dem süßlich-muffigen Duft von Patchouli und dem eigenartigen Gestank des verdampften Liquids aus den Nebelmaschinen, was ihr die Sinne nebelte. Aber Luma meinte, im Zwielicht ein Mädchen entdeckt zu haben, das tatsächlich lilafarbene Augen zu haben schien. Natürlich mussten es Kontaktlinsen sein, keine Frage. Aber der Anblick war trotzdem gruselig. Ein Junge trug eine Krokodilsmaske und Luma war sich ganz sicher, eine junge Frau gesehen zu haben, die gerade dem Musical Cats entlaufen sein musste. Ansonsten sahen die Gäste einigermaßen normal aus, wenn man von den Tätowierungen, den Piercings in den Nasen und Ohren und den entweder tiefschwarzen oder knallbunten Frisuren und dem überwiegend aus Leder, Seide und Spitze bestehenden schwarzen Klamotten, die allesamt zu wenig Haut bedeckten, absah. Die Musikhalle war oval, was bestimmt etwas mit der Akustik zu tun hatte. Luma hatte sich geirrt. Dies war keine heruntergekommene Kellerbar. Die Tresen wirkten edel und die hohen Stehtische wurden von fleißigen Bedienungen geputzt. Oben befand sich ein großer Gang, der, soweit Luma erkennen konnte, einmal um den Saal verlief. Über dem Eingang, mit höchstwahrscheinlich perfektem Blick auf die Bühne, verbreiterte sich der Rang zu einem luxuriösen Balkon. Sicherlich war das die Lounge für berühmte Rockstars und ihren Unterwäschemodels. Der Typ da oben auf der Balustrade, der auf die Massen herabschaute, sah auf jeden Fall so aus, als wäre er der Hauptdarsteller eines Vampirfilms. Seine schulterlangen, pechschwarzen Haare hatte er zu einem lässigen Zopf gebunden, dem einige widerspenstige Strähnen entwischt waren, die ihm ins kantige und blasse Gesicht fielen. Seine muskulösen Schultern steckten in einem hautengen schwarzen T-Shirt mit weitem V-Ausschnitt. Obwohl er sich lässig über die Brüstung lehnte, strahlte er eine düstere Erhabenheit aus, tückisch und dunkel, gefährlich und anmutig. Rundum sexy. Für den Bruchteil einer Sekunde trafen sich ihre Blicke, doch dann bemerkte Luma, dass sie ihn anstarrte und schaute schnell weg. Nigrizia hielt ihr das Bier unter die Nase und zog eine ihrer aufgemalten Augenbrauen hoch. Du meine Güte, du siehst ja noch verwirrter aus als eben in der U-Bahn-Station. Was ist los? Brüllte sie Luma ins Ohr. Statt zu versuchen, den Krach zu überschreien, schüttelte Luma nur den Kopf und prostete ihr zu. Es schmeckte furchtbar bitter. Luma verzog das Gesicht. Am liebsten hätte sie es auf dem Tresen zurückgestellt und vergessen, doch sie wollte Nigrizia nicht kränken. Schließlich hatte sie ihr das Getränk ausgegeben. Lass uns irgendwo hingehen, wo es leiser ist, rief Nigrizia und wies zu Lumas Entsetzen genau auf den Vampir auf dem Balkon, zu dem sich gerade ein Mädchen gesellt hatte, das mindestens genauso hübsch war wie Nigrizia und ihm dann etwas ins Ohr flüsterte. Luma wurde heiß und kalt. Dieser Mann, überhaupt diese schwarzen Engel, sie waren so unnatürlich schön, dass Luma sich am liebsten in eine finstere Ecke verkrochen hätte, wenn der Saal denn nur Ecken gehabt hätte. Aber Nigrizia nahm sie am Handgelenk und bahnte sich kurzerhand den Weg quer durch die Lokalität zu einer geschwungenen Treppe, die nach oben führte. Luma kollidierte dabei mit einem dünnen Kerl mit einem monströsen Nasenpiercing, der bei seinem wilden Tanz Arme und Beine wie Windmühlenräder kreisen ließ. Ihr Bier schwappte aus dem Krug, den Luma sich an die Brust gepresst hatte, um genau das zu verhindern. Reflexartig drehte sie sich zu dem Violent Dancer um. Dabei verlor Luma endgültig das Gleichgewicht und taumelte einige Schritte rückwärts, bis sie dort war, wo sie in ihren kühnsten Träumen nicht gewagt hatte, zu sein. In den Armen eines Kerls, der ihr den Atem raubte. Natürlich war es der Vampir vom Balkon. Luma wollte im Boden versinken, doch leider blieb das Parkett hart und unnachgiebig. Nun war sie, begossen und nach Bier stinkend, ungekämmt und mit langweiligen Klamotten genau dort, wo sie immer sein wollte. Nur nicht jetzt und in diesem Augenblick. Hey, nicht so stürmisch, ist ja toll, wenn du dir so dir nichts in die Arme fällst, aber du solltest besser auf dein hübsches Köpfchen aufpassen. Wäre doch schade drum. Luma fühlte, wie ihr das Herz in die Hose rutschte und sah sich verzweifelt nach einem Fluchtweg aus dieser Peinlichkeit um. Doch alles, was sie fand, waren zwei wahnsinnig dunkle Augen, in denen sie sich sofort verlor. Seine Augen waren so dunkel, dass man die Iris kaum von der Pupille unterscheiden konnte. Doch das war nicht das Eigenartigste. Sein Blick war es. Luma war es gewohnt, dass Blicke ihr Flüche und Morddrohungen zusendeten. Zumindest aber Missachtung. Aber dieser Blick war anders. Noch nie hatte sie jemand so angesehen. Ein wildes, unbändiges Gefühl stieg in ihr hoch, lodernd heiß und doch unendlich beruhigend. So etwas hat sie noch nie gespürt. Mr. Unheimlich gut aussehend war augenscheinlich nicht viel älter als Luma, vielleicht 18 oder 19 Jahre alt. Seine Augen jedoch waren es nicht. Als könnte Luma durch sie mitten in die Seele hineinsehen, wusste sie, dass dieser Mann bereits alles gesehen hatte, was es auf der Welt zu sehen gab. »Darf ich dich auf meinen Balkon einladen?«, fragte er mit seiner endlos ruhigen Stimme. Luma wunderte sich, dass sie bei dem ohrenbetäubenden Krach überhaupt irgendwas hören könnte. Schließlich hatte er keinesfalls lauter gesprochen, als er es in einer Bibliothek getan hätte. »Ich glaube, ich sollte erstmal die Toiletten suchen. Ich bin total vollgekleckert«, rief Luma laut. Sie konnte kaum ihr eigenes Wort verstehen. Sein Mundwinkel verzog sich zu einem amüsierten Lächeln, dann schnipste er einmal Richtung Balkon. Im nächsten Augenblick schälte sich eine Gestalt aus dem Zwielicht, offenbar ein Kellner oder Diener. Als er auf sie zukam, erinnerte er Luma erschreckend an den Buckligen im Tanz der Vampire. »Champagner«, sagte Mr. Unheimlich gut aussehend und wandte sich an Nigritia, »und ein paar trockene Kleider für unseren Gast.« Nigritias Augen leuchteten vor Begeisterung, als sie Luma mit einem Kopfnicken aufforderte, mitzukommen. Ihre Begleiterin schloss eine Tür auf und bat Luma einzutreten. Der Raum war auf gemütliche Art altmodisch. Ein riesiges Bett zog sämtliche Aufmerksamkeit auf sich und Luma bemerkte mit einem Mal, wie müde sie war. Auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers präsentierte Nigritia ein exquisit ausgestattetes Badezimmer. »Ist das hier so eine Art Hotel?«, fragte Luma. »Etwas Ähnliches. Und dieser Typ? Wer ist das? Gehört ihm das alles? Du meinst Branus? Natürlich, wem denn sonst?« »Hier, das könnte dir passen«, sagte sie und hielt Luma ein schwarzes Samtkleid hin. »Ich kann doch nicht einfach irgendein Kleid anziehen, das muss doch jemandem gehören. Kann ich nicht lieber ein Handtuch haben und meine Klamotten etwas trocknen?« »Du solltest wirklich aus den nassen Klamotten raus. Keine Angst, das Kleid ist von mir, das kannst du nehmen«, meinte Nigritia und verließ das Badezimmer, damit Luma sich umziehen konnte. Ja, Luma ist ein bisschen schüchtern zu Anfang. Und wie aus diesem schüchternen Mädchen plötzlich eine ganz starke Persönlichkeit werden muss, das steht dann hier noch weiter so drin. Aber als allererstes möchte ich erstmal weiter von der zweiten Hauptperson reden. Das ist Rufius, meine Lieblingshauptperson eigentlich. das ist Rufius. Jeder hatte Angst vor dem Tod. Jeder. Dabei war es nicht der Tod, den es zu fürchten galt. Der Tod selbst war ein treuer Begleiter in der schwersten aller Stunden. Nicht ihn sollte man fürchten, sondern das Sterben. Denn Sterben war schmerzhaft. Überaus schmerzhaft. Das Sterben war der Zeitpunkt, an dem der Körper seinen Geist aufgab, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war diese furchtbar zähflüssige Minute, in der das Gehirn hustete, weil der Rest des Körpers ihm keine Impulse, keinen Sauerstoff mehr gab. Denn das Gehirn war nichts anderes als ein Motor. Wenn das Benzin ausging, stotterte er von Aussetzer zu Aussetzer. Zündfunken verglühten im Nichts und schlussendlich gab der Motor einfach auf. Und bald darauf folgte eine Sekunde, in der der Batterie, die bis dahin immer wieder einen Neustart versucht hatte, der Lebenssaft ausging. Dann war die Zeit gekommen, in der sich die Seele vom Körper losreißen musste. Dies war der einzige Augenblick, den man wirklich fürchten musste, denn von da an gab es kein Zurück mehr. Auf ihrem weiten Weg durch die 12 Stunden der Nacht bis hinein in einen neuen Körper, jung, unschuldig und rein, würde die Seele alles vergessen. Sie würde vergessen, wer sie war, was sie war und wem ihre Liebe galt. Wenn die Menschen wüssten, was der Tod war, hätten sie ihn nicht mehr gefürchtet. Alles, was sie hätten fürchten müssen, war das Vergessen. Rufius fürchtete sich nicht. Er kannte den Tod und er kannte das Sterben. Unzählige Male hatte seine Seele sich vom Körper getrennt. Unzählige Male war er den Stunden gefolgt. Er kannte die Wesen des Duat. Er kannte die Tore und Wege, auf denen die Seelen wandelten. Und doch nie hatte er vergessen. Nie war es ihm erlaubt gewesen, etwas Neues zu beginnen. Er kam zurück. Jedes Mal. Sterben tat weh. Doch zu erwachen, mit seiner alten, vernarbten Seele, seinem gestundenen und verbrauchten Körper zu befehlen, ihm zu gehorchen und seinem Gehirn vorzulügen, es ginge ihm gut, war schmerzhafter als alles, was er sich vorstellen konnte. So auch dieses Mal. In dem schier endlosen Moment, als sich seine blutende Seele sich erneut in seine Brust setzte, sich dort verbiss und auf seine leere Lunge einschlug, um ihn zum Arbeiten zu zwingen, sprühten Funken durch seine Adern. Diese rasten hinauf ins Gehirn und gaben ihm einen kräftigen Schlag wie mit einem unsichtbaren Hammer. Die Luft, die ihn plötzlich durchströmte, wollte seine inneren Gefäße zum Platzen bringen. Das Blut rauschte durch seine Venen, überschlug sich fast im Rausch der Sauerstoffdroge. Rufius atmete aus und ein. Bei jedem Atemzug wollte seine zerquetschte Seele gurgelnd und rasselnd in 1000 Stücke zerspringen. Aber seine Seele war fest verankert. Sie erlaubte ihm nicht aufzugeben. Als ihm das klar wurde, schlug er die Augen auf. Das erste, was er sah, war der Himmel, gefangen in azurblauen Augen. Trotz des Sonnenscheins funkelten die Sterne. Das zweite war ein Lächeln in zart rosa. Noch einmal schloss Rufius seine Augen und atmete gierig ein und wieder aus. Er befahl seinem Gehirn, die bruchstückhaften Bilder seiner Augen zusammenzusetzen, damit sie einen Sinn ergaben. Als er die Augen erneut aufschlug, sah er den Stern. Und er erinnerte sich. Er erinnerte sich an seine Aufgabe, daran, wie er schon einmal gescheitert war und daran, dass die Göttlichen ihm eine zweite Chance geschenkt hatten. Er erinnerte sich, was er mit dem Stern tun musste. Es gab so viele Flüche auf der Welt und Rufius kannte sie alle, in allen Sprachen, sogar in den Sprachen, die es schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gab. Doch als er sich aufsetzte, sich die Stirn rieb und seine Haare zerzauste, fand er nur einen einzigen, der die Gesamtsituation auf den Punkt brachte, so banal er auch war. Verdammt! Rufius brauchte 1,5 Sekunden, um sich im Saal umzusehen, seine Situation zu erfassen und seine Chancen zu berechnen. Viele waren es nicht. Eigentlich nur eine. Er zählte 4 seiner entfernten Cousinen, die sich hinter der Säule und den Vorhängen versteckten und sich Zeichen für einen Angriff gaben. Verdammt, 4 von ihnen waren definitiv 4 zu viel. Das wusste er sogar noch mit unterversorgtem Gehirn. Branos, fragte er kurz und knapp an das Mädchen gerichtet, während er sich die Riemen, mit denen er fixiert gewesen war, von den Handgelenken riss. Sie zuckte mit den Schultern. Er hat sich irgendwie aufgelöst. Ich weiß nicht, wo. Mehr wollte er vorerst gar nicht wissen. Und für mehr hatte er auch gar keine Zeit. Die Sekunden bis zum Angriff reichten gerade dafür, das Mädchen zu schnappen und mit ihm von der Bühne zu springen und es so aus der Gefahrenzone zu manövrieren. Die vier Angreiferinnen jagten los. Blitzschnell betätigte Rufius den Schalter, der den schweren Vorhang von den Seiten bis zur Mitte hin schloss und dafür sorgte, dass er weitere Sekunden herausholte, weil nun dicker Molton-Stoff zwischen ihnen und den Katzendamen hing. Rufius hechtete derweil zu seinen Waffen, die sie ja ihn abgenommen hatte und dann achtlos in die hinterste Bühnenecke geworfen hatte. Zielstrebig griff er nach etwas, was aussah wie ein extrem dicker, schwarzglänzender Buntstift. Eine Sekunde spannte sich, retardierte und dehnte sich. Und während Branos Dienerin noch versuchte, den leichtesten Weg durch den Vorhang zu finden, schnappte Rufius sich das Mädchen und ein Ende des Moltonstoffs. Eine Dreiviertelsekunde hat 45 Millisekunden und eine Dreiviertelumdrehung hat 270 Grad. Zeit und Fliehkraft genug, sich in den Stoff zu wickeln und gleichzeitig mit den Zähnen einen kleinen silbernen Stift aus dem großen Schwarzen zu ziehen und letzteren dann fallen zu lassen. Inzwischen hatten es die Angreiferinnen auf die Bühne geschafft. Zum Glück war Molton ein wirklich fabelhafter Stoff. Er ist nicht nur unglaublich schwer und reißfest, sondern auch lichtundurchlässig und er dämpft hervorragend Geräusche. Kurzum milderte sein improvisierter Kokon alles, was beim Zünden einer Blendschockgranate zur Orientierungslosigkeit führte. Trotzdem taumelte Rufius leicht, als er sich das Mädchen vom Leib stieß und sich aufmachte, seine übrigen Waffen einzusammeln. Sie fragte mit besorgter Miene, wie es ihm ginge und ob alles in Ordnung sei, obwohl sie ihn überhaupt erst in diese verfluchte Situation gebracht hatte. Rufius gönnte sich ein sarkastisches Lachen, aber nur kurz. Lachen kostet Zeit und genau die wurde knapp. Die Katzendamen würden nicht ewig im Schockzustand bleiben. Deshalb knurrte er, es würde mir viel besser gehen, wenn du mich einfach hättest sterben lassen. Wie bitte? Keuchte das Mädchen. Verdammt, bist du taub oder so? Ich habe keine Zeit, mich ständig wieder zu wiederholen. Also hör gefälligst beim ersten Mal, was ich sage, verstanden? Fauchte er, während er sich aufrappelte und sich den Staub vom T-Shirt klopfte. Ey, ich hab dir gerade das Leben gerettet, rief das Mädchen empört. Ich hab dich nicht darum gebeten. Trotzdem wäre ein bisschen Dankbarkeit angebracht. Du wärst tot, wäre ich nicht gewesen. Dankbarkeit? Ich hätte sterben können, wenn du dich nicht eingemischt hättest. Und du verlangst wirklich von mir Dankbarkeit? Das ist nicht zu fassen. Du bist nicht nur taub, sondern auch noch überaus dumm. Das Mädchen sah aus, als hätte es gerade eine schallende Ohrfeige erhalten. Es dauerte einen Moment, ehe sie sich so weit gefangen hatte, um antworten zu können. Okay, ich habe wohl einen Fehler gemacht. Nächstes Mal lasse ich dich gerne verrecken. Es wird kein nächstes Mal für dich geben, sagte er, während er sich seine Armschützer wieder an die Unterarme schnürte. Weil du so dumm warst und dir deine eigene Todesfrist gesetzt hast, als du mich, wie sagtest du noch, gerettet hast. Wie bitte? Ich verstehe nicht recht. Heißt das etwa, du willst mich immer noch töten? Rufius nahm seine kleinen Wurfmesser, steckte sie in die dafür vorgesehenen Schnallen am Rückenholster und schüttelte verständnislos den Kopf. Er war es leid, sich ständig wiederholen zu müssen. Das Mädchen stapfte wutentbrannt auf ihn zu und riss an seinem Arm. Er tat ihr den Gefallen und drehte sich um, damit sie ihm ins Gesicht sehen konnte. Du meinst das ernst, oder? Du hast meine Mama getötet und jetzt bin ich an der Reihe? Ich fass es nicht! Es war deine Wahl und nicht meine, konterte Rufius gelassen und ließ das Springmesser zurückschnappen, um es sich in den Armschützer zu stecken. Ich habe gesagt, es wäre mir eine Ehre zu sterben. Zugegeben, ich war in diesem Zeitpunkt mir war nicht bewusst, dass du taub bist. Und ich habe dich für klüger gehalten. Mein Fehler. Kommt nicht wieder vor. Das Mädchen nickte mechanisch, als hätte es den Verstand verloren. Also schön. Es geht dir also darum. Sie hielt Rufius das Medaillon vor die Nase. Bitte, du kannst es haben. Ich verstehe nur nicht, warum du mir das überhaupt gegeben hast, wenn du es so dringend haben willst. Genervt verdreht Rufius die Augen, schnappte sich das Medaillon und legte es ihr um den Hals. Verdammt, du bist wirklich dümmer als erlaubt. Glaubst du wirklich, ich sei ein Raubmörder oder was? Sieh lieber zu, dass du es bei dir behältst. Es könnte gefährlich werden, wenn du es nicht trägst. Was denn? Noch gefährlicher als einem Killer, der mir nach dem Leben trachtet, das Leben zu retten? Sag bloß noch, ich könnte sterben, wenn ich es nicht trage. Ich glaube kaum. Rufius sprang ein paar Mal auf und ab, um das Rückenholster in die richtige Position zu rücken. Als er damit zufrieden war, sagte er gelangweilt, ist mir egal, was du denkst, verdammt. Na los, komm schon, wir müssen hier weg. Gleich wissen Branos Dienerinnen wieder, wo oben und unten ist. Bist du völlig übergeschnappt? Fuhr sie ihn an. Ich werde ganz sicher nirgends mit dir hingehen. Rufius, der schon auf dem halben Weg zum Ausgang war, blieb stehen und versuchte, die Ruhe zu bewahren. Er gab sich wirklich alle Mühe der Welt, freundlich und entspannt zu klingen. Das war keine Bitte. Vergiss es, zischt das Mädchen, schlang sich die Jacke fester um sich und stiefelte in die entgegengesetzte Richtung durch den Saal. Es dauerte nur Sekunden, bis Rufius sie eingeholt hatte, als sie gerade dabei war, eine Tür zu dem dunklen Korridor zu öffnen. Wo willst du hin, verdammt? Das Mädchen funkelte ihn wütend und entschlossen an. Ich suche jetzt nach Nigritia. Sie ist hier irgendwo. Und ich werde sie finden und sie fragen, was hier eigentlich los ist. Du musst mich schon sofort töten, wenn du mich daran hindern willst. Wer ist Nigritia? Fragte Rufius verwirrt und folgte ihr im Laufschritt durch die Flure, nachdem er provisorisch die Tür zum Saal verbarrikadiert hatte. Er bezweifelte, dass sie wusste, wohin sie ging. Eine Freundin? Du hast eine Freundin, der Satz hatte gesessen. Rufius sah ihr an, dass ihr diese Frage mehr wehgetan hat, als zu behaupten, sie wäre dumm. Das Mädchen war wie angewurzelt stehen geblieben und rang mit sich selbst. Dann sagte sie, das werde ich herausfinden, wenn ich sie gefunden habe. Um ehrlich zu sein, ich finde es nicht ratsam, ein Mädchen zu suchen, das zum Gefolge des Dunklen gehört. Erst recht nicht, wenn du nicht sicher bist, dass es eine Freundin ist, bemerkte Rufius angespannt, als er um eine Abzweigung an der Ecke spähte, um nach Feinden Ausschau zu halten. Du hast doch selbst gesagt, ich wäre dumm. Es müsste dir also klar sein, dass ich dumme Dinge tue, konterte sie. Dumm und neunmal klug, eine schlechte Mischung, verdammt. Hör auf, mich so zu nennen. Ich hab dich nicht genannt. Doch, du nennst mich schon die ganze Zeit verdammt. Ich hab aber auch einen Namen, weißt du? Rufius biss die Zähne zusammen und schüttelte grimmig den Kopf. Den will ich nicht wissen. Luma, ich heiße Luma. Blitzschnell fuhr Rufius herum, packte Luma am Kragen ihrer Jacke und stieß sie mit solch einer Wucht gegen die Wand, dass der Aufprall ihr Luft aus der Lunge drückte. Sie zappelte vor Angst mit den Füßen, die in der Luft hingen, und starrte mit schreckensweiten Augen. Rufius war stocksauer. Was verstehst du nicht, wenn ich dir sage, ich will deinen verdammten Namen nicht hören? Platzte es aus ihm heraus. Sie war einfach zu weit gegangen. Luma gab ein klägliches Wimmern von sich, aber das war keine Antwort. Also fuhr er fort, es ist mir scheißegal, wie du heißt. Und es ist mir auch scheißegal, ob du heute stirbst oder morgen oder ob diese ganze verdammte Welt explodiert. Wenn ich noch ein dämliches Wort aus deinem blöden Mund höre, bist du auf der Stelle tot. Habe ich mich verständlich ausgedrückt. Abrupt ließ Rufius sie los, ohne abzuwagen, ob sie es wagt, zu antworten oder nicht. Denn hinter ihm tat sich plötzlich ein riesenhafter Schatten auf, der gefährlich grollte und schnaubte. Das war Rufius. Es gibt aber noch eine Person, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und das ist Belja. Belja ist übrigens ein keltischer Name, es bedeutet Baum. Ausgemergelt wie Belja war, konnte sie nicht mit Gewissheit sagen, ob sie sich am nächsten Morgen von der Ley losreißen konnte. Deshalb setzte sie sich schweren Herzens an den Bach, tauchte nur ihre Füße ein, die sich sogleich in Wurzeln verwandelten. Ihren Körper aber zwang sie, menschlich zu bleiben. Ihr Plan ging auf, denn am nächsten Morgen erwachte sie. Doch sie erwachte nicht so sanft, wie sie es erhofft hatte. Belja war nicht allein. Sie spürte die Spitze eines Pfeils auf ihrer Halsschlagader. Noch belebelt von der Lay, wagte sie es nicht, sich zu schnell zu bewegen. Jemand stand mit gespanntem Bogen hinter ihr und sagte mit kalter, knochiger Stimme: »Steh auf, Verräterin! Steh auf, um zu sterben!« Langsam tat Belja wie befohlen. Der Pfeil an ihrem Hals folgte ihrer Bewegung. Weitere Gestalten traten aus dem Gebüsch hervor, drei an der Zahl. Ihre Körper und Gliedmaßen sahen aus wie Stämme junger Bäume, ihre Haare glichen dünnem Geäst. Und doch hatten sie die gleiche Statur wie normale Menschen. Einem von ihnen wuchs ein dünner, belaubter Ast am Spitzenkinn. Auch diese drei hielten große, gespannte Bögen, deren Pfeile auf ihre Brust zielten. Es waren Zweiglinge. Langsam hob Belja ihre Hände. »Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen, Dienerin der Finsternis?« fauchte die Stimme hinter ihr. Belja wagte nicht, sich umzudrehen. Sie hat mit vielen gerechnet in diesem heiligen Wald, aber nicht damit, hier von ihresgleichen geächtet zu werden. »Hat dich der Dunkle geschickt? Antworte!« schrie der Baummann. Seine Stimme klang wie eine ächzende Eiche, über die ein Orkan fegt. »Darf ich mich erklären?« fragte Belja ruhig. »Du bist hier nicht willkommen«, hauchte einer der Zweiglinge, als wollte er sie mit Rauhreif einfrieren. Belja schloss konzentriert die Augen, atmete einmal tief ein. Blitzschnell drehte sie sich um, ergriff den Pfeil mit ihrer Linken, stieß mit der Rechten so stark gegen den Brustkorb des Baummenschen, dass er nach Luft schlappend auf den Rücken fiel. Mit einem Knie fixierte sie ihn auf den Boden. Nun waren es drei Pfeile, die sie im Nacken hatte. »Ich habe immer nur dem Leben gedient«, sagte sie mit fester Stimme, als sie über dem Baummann gebeugt war. »Ich ging auf die Schattenseite, um das Leben zu schützen und das Licht.« »Du lügst«, sagte der Zweigling eisig. Sein Blick durchdrang sie. Belja zerbrach den Pfeil mit einer Hand und warf ihn von sich. Dann löste sie die Fixierung und setzte sich auffordernd neben dem Mann. »Wenn du das glaubst, dann töte mich und mach dich selbst zum milliardenfachen Mörder.« »Milliardenfach? Hunderte und Tausende von Milliarden. Ich glaube, du übertreibst.« »Nein, ich glaube nicht.« »Wen töte ich noch, wenn ich dich töte?«, fragt er skeptisch, den Pfeil auf seinem Zeigefinger ruhend. »Das Leben.« Die Augen des jungen Baumkriegers weiteten sich erschrocken. »Was redest du da?« »Ich habe mich nicht in die Finsternis begeben, um mich selbst zu verraten«, erklärte Belja eindringlich. »Ich habe die Qualen auf mich genommen, um das Licht zu schützen. Dort erfuhr ich von den Plänen des Dunklen. Sein Heer ist auf dem Weg hierher. Er will den Baum der Bäume brennen sehen.« Ja, das war meine dritte Person. Ein Baummädchen namens Belja. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in meinem Buch. Jetzt bin ich, glaube ich, noch kurz vorne zum Signieren, wer möchte. Und dann sage ich, schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.